Paul hat das Thema von heute eigentlich auf den Punkt gebracht. Christus ist auferstanden. Diese Botschaft ist wirklich das Zentrum der christlichen Botschaft, das Zentrum des Evangeliums. Auferstehung ist für alle Christen ein ganz großes Fest. Und die Botschaft, die die Christen in dieser Zeit verkündigen, nicht nur in dieser Zeit, aber in dieser Zeit besonders, ist die Botschaft, die die Engel den Frauen am Grab gesagt haben. Die Engel haben ihnen gesagt, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Lukas 24, 6. Wer von euch glaubt, dass Christus auferstanden ist? Ich sehe, die meisten glauben, dass er auferstanden ist. Wir wollen zunächst betrachten, warum es so wichtig ist, zu glauben, dass Christus wirklich auferstanden ist. Warum kann man es nicht offen lassen? Vielleicht, kann sein. Zweitens, wir wollen darüber nachdenken, welche Bedeutung hat die Auferstehung für uns persönlich, für unser persönliches Leben. Auf dem Beweis, dass Christus auferstanden ist, ist das Zeugnis des Neuen Testaments aufgebaut. Das Zeugnis des Neuen Testaments, versteht ihr, da war das Alte Testament, das Judentum, und jetzt kommt ein neuer Bund, ein neuer Vertrag Gottes mit den Menschen. Vorher das Volk Israel. Wer gläubig sein wollte, wer Gott finden sollte, musste zum Volk Israel, damit er dort den lebendigen Gott findet. Jetzt ist die Tür für alle Völker und alle Nationen offen, ein neuer Bund, ein neuer Vertrag. Und was war die Grundlage von diesem Glauben, den wir das Evangelium nennen, oder diese neue Tür, dieser neue Weg im Neuen Testament? Der hat zwei Säulen, auf denen unser Glaube steht. Einmal sind das die Prophetien. Paul hat schon gesagt, Christus hat angekündigt. Er hat dreimal gesagt, so wird das sein. Wir können es im Alten Testament gehen. Jesus Christus ist nach der Schrift gekommen. Er hat gewirkt nach der Schrift. Er wurde getötet nach der Schrift. Und er ist auferstanden nach der Schrift. Die Prophetien ist die eine Säule, auf der das Neue Testament gebaut ist. Und Paul hat es schon sehr gut erklärt. Wenn jemand im Voraus, und zwar Jahrhunderte im Voraus, ankündigt, so wird es sein, und es dann genauso eintritt, dann ist dieses Zeugnis wahr. Das zweite Zeugnis, die zweite Säule unseres Glaubens, sind die Zeugen. Und über diese Zeugen im Neuen Testament, über die wollte ich heute mehr mit euch sprechen. Die Aussagen, Jesus Christus ist wirklich gestorben, wir sind Zeugen, wir haben es gesehen. Und Jesus Christus ist wirklich auferstanden und wir sind Zeugen dazu. Mit diesem Zeugnis der Auferstehung bekräftigten die Apostel die Botschaft des Neuen Testaments. Und ich will euch mehrere Beispiele aus der Bibel bringen, aus dem Neuen Testament bringen, wie wichtig dieses Zeugnis war, wir sind Zeugen seiner Auferstehung. Wir denken zunächst mal, also kurz ausgeholt, Judas hat Christus verraten, er hat sich erhängt und die Apostel meinten jetzt, sie müssen einen neuen Apostel, einen anstelle von Judas wählen. Da haben sie sich gedacht, was ist wichtig, dass dieser neue Apostel, der nachgewählt wird, welche Merkmale sollte er haben? Und sie haben gesagt, zwei Merkmale sind für diesen, den wir nachwählen werden, zwei Merkmale sind besonders wichtig. Er sollte von Anfang an dabei gewesen sein, von der Taufe des Johannes, und er sollte das Leben Jesu Christi gut kennen. Das Zweite, er sollte ein Zeuge der Auferstehung sein. Einer, welcher dabei war, welcher mit Jesus gesprochen hatte, welcher bezeugen konnte, ich habe ihn tot gesehen und ich habe ihn lebend erlebt. Er ist mir begegnet. Ich lese diese Bibelstelle aus der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da steht geschrieben, geschrieben in Apostelgeschichte 1, 22. Da steht geschrieben, dass er von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns ein Zeuge seiner Auferstehung werden. Das heißt, er sollte ein Zeuge der Auferstehung sein. Und das war ein Matthias, der nachgewählt wurde anstatt von Judas. Und er war von Anfang an, von der Taufe des Johannes bis zur Kreuzigung, und er war Zeuge der Auferstehung. Versteht ihr, wie wichtig das für die Jünger war, dass dieser, welcher das Evangelium jetzt predigen wird, dass er Zeuge der Auferstehung ist. Versteht ihr, man sollte das sich so vorstellen, man konnte kommen, man konnte anfassen, man konnte betrachten. Sie haben mit Jesus gegessen, mit dem auferstandenen Jesus. Versteht ihr, wie wichtig dieses Zeugnis war? Ich war dabei, ich habe mit ihm geredet. Ich bin Zeuge, dass er aus dem Tode auferstanden ist. Als Jesus Christus sich von seinen Jüngern verabschiedete vom Ölberg und in eine andere Welt, in die Welt des Vaters gegangen ist, dann lesen wir Apostelgeschichte 1, Vers 8, da steht geschrieben, Jesus sagt ihnen, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Zeugen des Evangeliums, Zeugen der Auferstehung. Bei seiner ersten Predigt zu Pfingsten steht ein ganz einfacher Fischer auf, Petrus. Er war kein Schriftgelehrter, kein großer Prediger. Eins wusste man von ihm, er ist ein Jünger, ein Apostel gewesen. Er ist immer mit Jesus zusammen gewesen. Und dieser eine einfache Fischer steht auf und beginnt, das Evangelium zu predigen. Und er sagt diese folgenden Worte, und er sagt, ich bekräftige mein Zeugnis. Apostelgeschichte 2, Vers 32, da steht geschrieben, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Petrus, dieser einfache Mann, hat eine ganz große Kraft. Er sagt, ich bin Zeuge gewesen, dass er tot war und dass er auch verstanden ist. Apostelgeschichte 3, Vers 15, da steht geschrieben, denn den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und wiederum bei der Predigt des Evangeliums, wir sind Zeugen, dass er auch verstanden ist. Als diese Botschaft vom auferstandenen Christus sich ausgebreitet hat, hat der Hohe Rat, das war das oberste Gericht in Israel, der Hohe Rat hat die Apostel gerufen. Also gerufen war das nicht ganz richtig. Erst haben sie sie verhaftet ins Gefängnis, sie sind freigekommen durch ein Wunder. Und dann werden sie trotzdem verhaftet und vor das oberste Gericht gebracht. Und die Apostel wussten, dieses Gericht, das hat Jesus Christus zum Tode verurteilt. Mit diesem Gericht ist nicht zu spaßen. Wenn sie beschließen, uns zu töten, dann sind wir tot. Wir sind ausgeliefert. Und nun stehen diese Menschen, diese Apostel vor dem hohen Gericht und sie zeugen Folgendes. Apostelgeschichte 5, Vers 30 bis 32, da steht geschrieben, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Kreuz gehängt und getötet habt. Schaut mal, in diesem Hohen Rat saßen die gleichen Menschen, die vorher Jesus verurteilt haben. Sie wussten, sie haben Jesus verurteilt. Und jetzt sagen die Apostel unerschrocken, sie wissen, es geht um ihr Leben. Aber sie sind unerschrocken und sie sagen, der Gott unserer Väter hat diesen Jesus auferweckt, den ihr getötet habt. Ich lese weiter.
Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens. Und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und wiederum stehen die Apostel vor diesem Hohen Rat und bezeugen und sagen, ihr habt ihn getötet. Wisst ihr das? Könnt ihr euch erinnern, vor 50 Tagen habt ihr diesen Beschluss getroffen, Jesus zu töten. Ihr habt gesehen, wie er gestorben ist. Wir sind Zeugen, dass er wieder lebt. Dieses Zeugnis der Kraft, er lebt. Petrus predigt das erste Mal das Evangelium den Heiden. Erst wurde das Evangelium nur den Juden gepredigt. Und jetzt predigt Petrus das erste Mal im Hause des Cornelius den Heiden. Das ist Apostelgeschichte 10. Und wiederum predigt er und er sagt, Apostelgeschichte 10, Vers 39 bis 42, wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tage und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Das erste Mal hören Heiden das Evangelium. Und wiederum die gleiche Botschaft wie vorher. Wir sind Zeugen. Er sagt, wir haben mit ihm, nachdem er auferstanden ist, gegessen und getrunken. Das heißt, er ist zu ihnen hingegangen, Jesus. Er hat mit ihnen gegessen. Sie konnten mit ihm Gemeinschaft haben. Und dann hat er sie losgeschickt und hat gesagt, ihr seid meine Zeugen. Das heißt, die Auferstehung Jesu Christi ist auf diesen Zeugnissen aufgebaut. Wir waren dabei. Wir haben es gesehen. Paulus und Barnabas sind auf der ersten Missionsreise durch die große Welt, um das Evangelium allen Völkern zu predigen. Es ist die erste Missionsreise des Apostel Paulus. Und da kommen sie, Paulus und Barnabas, nach Antiochia, eine wichtige Stadt. Und dort gehen sie in die Synagoge und predigen. Was predigen sie? Den auferstandenen Jesus. Und ich lese weiter, Apostelgeschichte 13, Vers 28. Und obwohl sie nichts an ihm fanden, das den Tod verdient hätte, baten sie doch Pilatus, ihn zu töten. Und als sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, das heißt, er war wirklich tot, nahmen sie ihn vom Holz und legten ihn ins Grab. Aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten und er ist an vielen Tagen denen erschienen, die mit ihm von Galiläa hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Die sind jetzt seine Zeugen vor dem Volk. Und wiederum bekräftigen die Apostel, wir sind Zeugen, dass Jesus auferstanden ist. Wir sind dabei gewesen. Die Auferstehung ist die bestbelegte Tatsache des Neuen Testaments. Den auferstandenen Jesus, er zeigte sich seinen geliebten Jüngern und sie konnten sich überzeugen, dass er lebt. Schaut mal, sie haben am Anfang ja gar nicht geglaubt, nicht gehofft. Gehört haben sie es, aber sie konnten es nicht glauben, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist. Und wir finden in der Bibel im Neuen Testament 11 Zeugnisse, wo Jesus 11-mal sich den Menschen gezeigt hat, damit sie Zeugen sind. Wir hatten vorher gelesen, dass sie die erwählten Zeugen, also ganz bestimmte Zeugen, die Gewicht haben, die Autorität haben, die bezeugen sollten, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und angefangen beginnt das Ganze von Frauen. Frauen sind ganz früh zum Grab gegangen. Sie wollten Jesus, den Toten, salben und noch einmal beweinen. Und diesen Frauen bezeugt sich Jesus Christus am leeren Grab. Matthäus 28, Vers 8 und 9. Dann ist es die Maria Magdalena. Sie hat sehr getrauert. Ihr Herz war voller Schmerz und ihr begegnet Jesus Christus separat und spricht sie mit ihrem Namen an, Maria. Und wo sie ihren Namen hört, dann weiß sie, dies ist der Herr. Weiter lesen wir die Emmaus-Jünger. Da sind etliche Jünger, werden nicht namentlich genannt. Sie gehen in eine kleine Stadt Emmaus. Und das ist interessant. Jesus Christus erscheint seinen Zeugen nicht an einem Ort, sondern mal hier, mal da, mal in Galiläa, mal sonst irgendwo. Also an verschiedenen Orten. Das heißt, die Entfernung spielt für ihn keine Rolle mehr. Er wurde in Jerusalem getötet, kurz darauf war er in Galiläa, kurz darauf war er an anderen Ortschaften wieder in Jerusalem. Die Emmaus-Jünger, Lukas 24, sie gehen ganz traurig und sprechen miteinander und sagen, unser Herr ist gestorben. Da kommt ein Fremder, sagt er, was seid ihr so traurig? Weißt du nicht, was geschehen ist? Alle wissen es, nur du weißt es nicht. Dann beginnt er ihnen die Schrift auszulegen und sagt, so muss das doch kommen. Plötzlich gehen ihnen die Augen auf. Das ist ja unser Herr, der mit uns spricht. Wir lesen weiter. Petrus, ihm kommt Jesus Christus in einer besonderen Weise entgegen und spricht mit ihm einmal. Und das zweite Mal, Lukas 24, und das zweite Mal noch einmal am Galiläischen Meer, wo Petrus, Thomas, Nathanael, Jakobus und Johannes gegangen sind, fischen. Sie sagen, Jesus ist nicht mehr da, wir haben kein Ziel mehr im Leben. Kommt, lasst uns wieder fischen gehen. Und da begegnet ihnen Jesus Christus und dieser große Fischzug, wo sie so viele Fische gefangen haben. Und kommen sie raus ans Ufer und sehen, Jesus Christus hat ihnen eine Mahlzeit vorbereitet, ein Essen. Und er spricht mit ihnen und sie dürfen ihn erleben. Dann lesen wir, wie 10 Apostel dabei waren, aber 2 fehlten. Der Judas war weg und der Thomas war nicht dabei. Und Jesus begegnet ihnen und kommt in die verschlossene Türen, durch die verschlossene Türen. Und da merken wir wieder, Zeit spielt für ihn keine Rolle und Raum spielt für ihn keine Rolle. Entfernung spielt keine Rolle. Er kann durch verschlossene Türen reingehen und wieder rausgehen und doch kann er mit ihnen essen und Gemeinschaft haben. Und dann lesen wir das zweite Mal, einer fehlte ja, das war der Thomas, und der sagt, Leute, was ihr da erzählt von dem auferstandenen Jesus, das kann ich nicht glauben. Nur wenn ich selber zu ihm komme und ihm seinen Rock aufmache und meine Hand darf in seine Wunde legen, dann werde ich es glauben. Aber ansonsten, das kann nicht sein. Ich kann es nicht fassen. Dann erscheint Jesus Christus ihnen wieder, wo der Thomas auch mit dabei ist. Und Jesus Christus kommt zu ihm. Meine Lieben, das ist ein Zeugnis. Versteht ihr? Das sind Zeugen, die das erlebt haben. Er kommt zu ihm und sagt, Thomas, du wolltest wissen, ob ich wirklich gekreuzigt bin. Hier, bitte, deine Hand, gib sie her in meine Wunde. Schau. Ich bin lebendig, ich bin nicht mehr tot. Du sollst ein Zeuge sein, ein Zeuge meiner Auferstehung. Entschuldigung für diese Dekoration. Versteht ihr, welche Zeugnisse das gewesen sind? Das waren Augenzeugen, die mit Jesus gegessen haben, die ihn angefasst haben. Das waren nicht Illusionen. Das waren nicht, die haben sich das sehr gewünscht und plötzlich haben sie einen Traum gehabt oder eine Erscheinung oder was auch immer. Wir lesen weiter, er zeigte sich ungefähr 500 Zeugen. 500 Personen haben ihn als den Auferstandenen gesehen. Wann und wie, sagt die Bibel uns nicht im Detail. Aber wir lesen im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel, sagt Paulus, er ist ungefähr 500 Zeugen erschienen Und er sagt, und die meisten sind noch am Leben, aber etliche sind schon entschlafen. Das heißt, da konnte man gehen und zu Menschen, mit Menschen sprechen, welche dabei waren. Sveta, warst du dabei? Rita, warst du dabei? Hast du das gesehen? Ha, leider, die Tamara ist schon gestorben. Entschuldigung, ich meine jetzt einfach so ein abstrakt ein Gespräch hier. Aber der und der und der hat ihn gesehen. Es sind ungefähr 500 Menschen gewesen, denen Jesus Christus sich offenbart hat. 1. Korintherbrief 15, Vers 6. Als weiteres, Jesus Christus offenbarte sich Jakobus. Welchem Jakobus? Es war sein Bruder. Wisst ihr warum? Seine Familie glaubte bis zu seiner Kreuzigung, glaubte seine Familie nicht an Jesus Christus. Er ist ja mit ihnen zusammen aufgewachsen, zusammen im gleichen Zimmer, sie haben gespielt auf der Straße und jetzt soll er der Messias sein? Sie konnten es nicht glauben. Aber sie haben gesehen, wie Jesus gestorben ist. Und sie haben gesehen, wie Jesus Christus auferstanden ist. Und Jesus Christus kommt dem Jakobus, seinem Bruder, in einer persönlichen Begegnung und bezeugt ihm, Jakobus, mein lieber Bruder, ich bin lebendig. Ich bin nicht im Tode geblieben. Und wisst ihr was? Vorher haben seine Brüder über ihn gespottet. Sie haben ihm vorher gesagt, wenn du ein Prophet bist, dann geh doch nach Jerusalem und offenbare dich. Und es ist geschrieben, seine Brüder glaubten nicht an ihn. Aber nach der Auferstehung, bei der Himmelfahrt, lesen wir, dass seine Familie mit dabei ist. Was ist in diesen Tagen zwischen Kreuzigung und Auferstehung, was ist da geschehen? Jesus Christus ist dem Jakobus entgegengekommen, seinem Bruder, und hat ihm gezeigt, Jakobus, ich bin am Leben. Ich bin, der Tod konnte mich nicht halten. Jakobus. Und dann lesen wir, wie Jesus Christus sich einer größeren Gruppe, wir lesen in dieser Zeit, dass es ungefähr 120 Jünger waren und die Familie Jesu Christi und die Frauen waren auch mit dabei, ungefähr 120 Zeugen und wahrscheinlich in dieser Zusammensetzung, ungefähr 120, ist Jesus auf dem Ölberg, wo sie sehen, wie er von dieser Erde erhoben wird und wie er in eine Wolke verschwindet und nicht mehr da ist. Und sie sind Zeugen, dass er lebendig ist. Und ganz zum Schluss die letzte, 11. Erscheinung, nicht Erscheinung, sondern Begegnung. Jesus Christus zeigt sich nachträglich dem Paulus als der Auferstandene und spricht mit ihm und sagt, Paulus, du kämpfst gegen mich, es wird dir schwer fallen, gegen den Stachel zu löcken. Willst du mir nachfolgen? Und Paulus sagt, nicht gleich, er braucht Bedenkzeit, er betet, er ringt, er kämpft. Aber diese Erscheinung, wie Christus ihm begegnet ist, die hat er nie im Leben vergessen. Und zweimal schreibt er in seinen Briefen über diese Begegnung mit Jesus Christus. Die Apostel konnten mit Jesus reden, ihn berühren, mit ihm essen. Er gab ihnen Gelegenheit, sich zu überzeugen, dass er wirklich auferstanden ist. Es waren wundersame und persönliche Zeugnisse. Jesus hatte Verständnis für die, denen er sich offenbart hat. Er hatte Verständnis, dass sie nicht glauben können, dass sie es nicht fassen können. Zum Beispiel dem Thomas. Thomas, hier ist meine Seite. Hier wurde ich getestet an dieser Stelle mit einer Lanze durchbohrt. Ich wurde getestet, ob ich wirklich gestorben bin. Ich war tot. Jetzt lebe ich. Lukas 24, Vers 38 bis 43, da steht geschrieben, und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin es selber. Also nicht jemand Fremder versucht euch zu täuschen, ich bin es selber. Lasst mich, fasst mich an und seht, Denn ein Geist hat nicht Fleisch noch Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor und er nahm's und aß vor ihnen. Das heißt, er hat ihnen bezeugt und gezeigt, ich bin nicht ein Geist, ich bin nicht ein Traum, ich bin nicht eine Einbildung, ich bin der lebendige, auferstandene Christus. Glaubt es. Die Schriftgelehrten versuchten, die Apostel zum Schweigen zu verpflichten, aber sie konnten die Auferstehung Jesu Christi nicht widerlegen. Eines der stärksten Zeugnisse der Auferstehung waren die Familie Jesu Christi. Das waren seine Geschwister. Im Johannes 7, Vers 5, da steht geschrieben, dass seine Brüder an ihn nicht glaubten. Und in der Apostelgeschichte 1, Vers 14 steht geschrieben, sie alle waren einmütig beieinander im Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Seine Familie war dabei. Das waren starke Zeugnisse, nicht wahr? Das stärkste Zeugnis der Auferstehung war die Tatsache, dass die Jünger nun bereit waren, für dieses ihre Zeugnis zu sterben. Ich erinnere noch einmal, sie stehen vor dem Hohen Rat. Dieser Hohe Rat hat Jesus zum Tode verurteilt. Und sie wussten, dieser Hohe Rat kann auch uns zum Tode verurteilen. Und sie stehen da unerschrocken und sie sagen, ihr habt ihn getötet, ihr wisst es alle. Und wir sind Zeugen, dass er wieder lebt. Jesus ist nicht mehr im Grabe geblieben. Amen. Warum ist es so wichtig zu wissen, dass Jesus Christus auferstanden ist? Warum hat Jesus Christus seine Auferstehung mit so vielen Zeugen vorbereitet? Was hängt mit der Auferstehung Jesu Christi zusammen? Meine Lieben, es sind 2000 Jahre vergangen. Wer von uns kann Mary nachprüfen, ob Jesus Christus auferstanden ist? Nein, sie kann nur glauben, den Zeugnissen glauben oder auch nicht. Jakob, wie wissen Sie, ob Jesus Christus auferstanden ist? Es sind 2000 Jahre vergangen. Welche Bedeutung hat die Auferstehung Jesu Christi damals? Und wir, unser Leben heute. Zweitens, ist es so wichtig zu wissen, dass er auferstanden ist. Meine Güte, auferstanden oder nicht auferstanden. Er war ein guter Mensch, er hat uns eine gute Lehre hinterlassen. Kann man es so stehen lassen? Nein, die Bibel sagt, das kann man nicht stehen lassen. Denn mit seiner Auferstehung ist etwas verbunden. Es ist festgebunden an seine Auferstehung. Wenn er nicht auferstanden ist, dann sieht sehr vieles im Leben der Gläubigen anders aus. Wenn er auferstanden ist, dann hat das eine Auswirkung auf unser Leben. Und Paulus fasst es zusammen im ersten Korintherbrief, im 15. Kapitel, reiht er alles auf, was mit der Auferstehung Jesu Christi verbunden ist. Und vielleicht wird es jetzt eingeblendet, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ihr könnt es zu Hause nachlesen. Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist die Predigt unseres Evangeliums sinnlos, vergeblich. Es lohnt sich nicht zu glauben, es lohnt sich nicht zu predigen, wenn Christus nicht auferstanden ist. Er sagt, unser Glaube ist vergeblich. Man kann es auch übersetzen, der Glaube ist leer, er ist inhaltslos. Unser Glaube ist ein Mythos, ein Märchen. Wisst ihr, es gibt viele Märchen, unsere Kinder hören gerne Märchen von Schneewittchen, sonstiges. Vergleichbar so wäre es dann mit Jesus Christus. Jesus Christus wäre ein Märchen. Weiter, wenn Christus nicht wirklich auferstanden ist, dann sagt Paulus, dann sind wir Apostel, wir sind falsche Zeugen. Denn wir würden etwas bezeugen, was nicht geschehen ist. Und dann werden wir Lügner. Und der Glaube an Gott wäre ohne Sinn. Paulus ist es bewusst, er versteht es, er bringt es sogar zur Sprache. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist das, was über Christus gesagt ist, alles Lüge. Und er sagt, ich, Paulus, würde euch Lügen erzählen und ich würde selber, dadurch, dass ich Lügen erzähle, würde ich selber meinen Gott verraten. Das heißt, Paulus versteht, er selber ist ein Lügner. Das Evangelium hat keinen Sinn, wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist. Als weiteres, wenn Christus nicht auferstanden ist, sind wir immer noch in unseren Sünden. Paul oder Tamara oder Jakob hätten keinen Ort, wo sie hingehen können und können sagen, unser lieber Herr, vergib mir bitte, ich habe wieder gesündigt oder ich habe viel gesündigt, ich möchte ein neues Leben anfangen. Es gibt keinen Ort, wo wir Vergebung finden und wir werden im Gericht Gottes stehen als große Sünder vor dem heiligen Gott. Und Gott wird, wir lesen das in der Offenbarung, Gott wird Bücher auftun. Und er wird jeden Tag unseres Lebens zeigen im Gericht Gottes. Und jeder Tag unseres Lebens wird aufgerollt sein. Und Gott wird uns zeigen Dinge, die wir schon längst vergessen haben. Wo wir zu Hause als Kinder bei den Eltern vielleicht aus dem Portemonnaie Kleingeld rausgenommen haben und Eis gekauft haben. Und die ganze Welt wird sehen, wie wir das machen. Gott wird unser Leben aufrollen. Dann wird es weitergehen. Wir werden erwachsen werden. Wir werden schon als Kinder so viele Lügen, ich sehe das an meinen Enkelkindern immer wieder, übrigens an mir auch vielfach, dass wir uns Ausreden finden. Ich war es nicht. Der hat als Erster angefangen, aber der hat mich mehr geschlagen. Er war schuld, nicht ich. Das alles wird aufgerollt, wird gezeigt. Meine Lieben, so führen wir die Konflikte oft bis heute. Die Schuld beim anderen sehen wir, unsere eigene Schuld nicht. Und Gott wird ein Blatt nach dem anderen unseres Lebens wie ein Film vor allen Menschen zeigen. Und nur bei etlichen werden die Akten geschwärzt sein. Das ist eine andere Geschichte. Epstein, die ganzen Akten werden veröffentlicht, aber sehr vieles ist geschwärzt. Man kann nicht wissen, was da passiert ist. Das wird mit denen sein, die an Christus glauben. Viele Dinge werden geschwärzt sein. Christus wird groß draufschreiben, vergeben. Ist nicht mehr nachzuvollziehen. Es ist vergessen. Es ist nicht nur vergessen, es ist vergeben. Ihr seid freigesprochen. Über das wird man nicht mehr reden können. Versteht ihr, welche große Freude in dieser Auferstehung Jesu Christi ist? Wir als Entschlafene, und gestern durfte ich mit meiner Familie Fotos aus der Vergangenheit schauen. Meine Tochter hatte Geburtstag, meine Enkelin hatte Geburtstag, die haben 2 Tage Unterschied. Gestern feierten wir und schauten Fotos, alte Fotos an. Sehr viele meine Verwandte, mein Papa, meine Schwester, meine Mama, mein Opa, meine Oma sind schon alle in der Ewigkeit. Es geht alles, alle gehen wir Richtung Ewigkeit. Aber welche Freude ist zu wissen, dass es für uns eine Auferstehung der Toten gibt. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube sinnlos. Dann haben wir keine Vergebung. Dann gibt es für uns keine Auferstehung der Toten zum ewigen Leben. Aber Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden und die Apostel sagen, wir sind Zeugen seiner Auferstehung. Und sie waren bereit, in den Tod zu gehen. Sie waren bereit, Nachteile, Verfolgung, Sonstiges auf sich zu nehmen, weil Christus auferstanden ist. Das wussten sie ganz genau. Und auf diesen Zeugnissen ist unser Glaube aufgebaut. Wir können sicher sein, dass in Jesus, wenn er unser Leben zudeckt,
dann ist in uns keine Sünde mehr. Warum? Weil in Jesus keine Sünde gefunden wurde. Der Tod konnte ihn nicht halten. Wir können sicher sein, dass Jesus auch unsere Sünden bezahlt hat. Dass er unsere Sünden vergeben hat. Meine Lieben, wie kann Steve wissen, dass Gott ihm seine Sünden vergibt? Es gibt Momente, ich habe mit Steve nicht gesprochen darüber, aber ich weiß aus meinem eigenen Leben, es gibt Momente, wo unser Gewissen uns anklagt. Und wir erkennen sehr deutlich, ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Da kommt der Heilige Geist und er tröstet uns und er sagt, in Jesus Christus ist die Vergebung der Sünden. Versteht ihr, wenn man diese Auferstehung nicht hat, an die man sich festhalten kann, wird Steve zweifeln, immer. Ob er sich bekehrt hat oder nicht, er wird immer zweifeln, ob er gerettet ist. Warum? Ja, was kann Steve in der Hand halten? Okay, dieses Wort. An das kann er sich halten, aber außer diesem Wort, wer erscheint dem Steve jeden Tag, kommt ein Engel und sagt ihm, Steve, du wirst ewig leben oder was auch immer, dir sind deine Sünden vergeben. Nein, Christus hat seine Sünden überwunden und daran hält sich Steve von ganzem Herzen. Das ist unser Zeugnis. Die Welt und der Satan haben vielfach versucht, diese Botschaft, dass Christus auferstanden ist, kaputt zu machen. Man soll daran nicht glauben. Eine moderne Theorie heute ist, dass die Auferstehung Jesu Christi, dass er nicht wirklich gestorben ist, das ist nur eine Behauptung, er ist bewusstlos gewesen. Er lag im Grab und ist bewusstlos gewesen, aber nicht wirklich tot. Und dann in diesem kühlen Grab ist er zu sich gekommen. Dann hat er den Stein abgewälzt und dann ist er rausgegangen. Und dann ist er seinen Jüngern erschienen. Meine Lieben, diese Theorie ist total abwegig. Das könnt ihr vielleicht in irgendwelchen Comic-Trickfilmen anschauen, wie Helden, die anscheinend unbesiegbar sind. Ja? Aber in Wirklichkeit weiß ein Arzt, dass wenn jemand mit Geißelung eine Geißelung durchgemacht hat, also ausgepeitscht wurde. Manche sind schon bei der Geißelung gestorben. Jesus Christus wurde von den Römern gegeißelt. Pilatus meinte, vielleicht werden sie dann Erbarmen haben. Wenn sie sehen, wie er gepeinigt wurde, dann stellt er Jesus wieder hin und sagt, welch ein Mensch, wollt ihr ihn jetzt freilassen? Sie haben geschrien, kreuzige, kreuzige ihn. Dann wurde Jesus Christus mit seinem kaputten Rücken, mit seinem zerfleischten Rücken an das Kreuz genagelt. Und am Kreuz sind Menschen einer nach dem anderen gestorben. War ein furchtbarer Tod. Viele durch Durst, die andere aus Atemnot. Und dann kommt jemand, ein frommer Mann, Josef von Arimathea, zu Pilatus und sagt, darf ich Jesus beerdigen, vom Kreuz nehmen und ihn beerdigen in meinem Grab? Pilatus sagt, ist er schon tot? Und dann ruft er einen Hauptmann, welcher bei der Hinrichtung dabei war, und sagt, ist Jesus schon wirklich gestorben? Er sagt, ja, ist der Feiertag. Wir haben den anderen, die lebten noch, denen haben wir die Füße gebrochen. Warum die Füße gebrochen? Wisst ihr, wenn man am Kreuz hängt, zum Einatmen muss man sich immer wieder hochziehen. Und es war ein qualvoller Tod. Aber wenn die Beine gebrochen sind, dann stirbt der Mensch ganz schnell, erstickt. Er kann sich nicht mehr hochziehen, er erstickt. Er sagt, den anderen haben wir die Beine gebrochen, die sind schon tot. Jesus, als wir zu ihm kamen, war er schon tot. War nicht nötig. Aber damit wir sicher sind, dass er wirklich tot ist, haben wir ihn mit einer Lanze durchbohrt. Also wenn man durch den Bauch, durch die Nieren durch ist, ist der Mensch sicher tot. Und dieser Mann, der steht da, ein Beamter, ein Offizier, der vielfach bei den Hinrichtungen dabei war und sagt,
diesem Pilatus, Jesus ist 100% tot. Versteht ihr? 100% tot. Deshalb diese Theorie, dass Jesus, nachdem er die Geißelung ertragen hatte, nachdem er gekreuzigt wurde, dass dieser Jesus im Grab liegt und dann zu sich kommt und dann von innen den Stein abwälzt, den die andere nur mit mehreren Männern abwälzen konnte. Dass er an der Grabwache vorbei sich schleicht und dass er mit seinen kaputten Füßen und mit seinen Händen Kilometer weit laufen kann, aus Judäa nach Galiläa sind es weit über 100 Kilometer, 120, 140 Kilometer. Dass er das zu Fuß nach der Kreuzigung laufen konnte. Leute, das kann keiner glauben. Aber das sind Begründungen, Theorien. Die schriftgelehrten Priester erklärten, dass die Jünger gekommen waren und Jesus gestohlen hatten. Ist das wahr? Kann es sein? Erstens, die Jünger, die glaubten es gar nicht. Sie waren verängstigt. Sie haben sich verkrochen. Als zweites sagt die Bibel, dass das Grab bewacht wurde. Wie sollten die Jünger an der Grabwache sich vorbeischleichen und Jesus stehlen? Und dann das dritte, und wenn sie ihn gestohlen hätten, dann wäre Jesus immer noch tot. Was sollten sie mit einer Leiche anfangen? Sie können den toten Jesus nicht lebendig machen. Jesus war lebendig, die Apostel waren Zeugen. Man sagt, die Zeugnisse der Jünger sind widersprüchlich, ihnen kann man nicht glauben. Meine Lieben, die Zeugnisse der Bibel, die sind abweichend. Jeder hat es so erzählt, wie er es erlebt hatte. Aber diese Zeugnisse sind glaubwürdig. Wenn es abgesprochen wäre, dann wären alle Berichte in allen vier Evangelien die gleichen, genau die gleichen, dann wäre es abgestimmt. Wenn es abgestimmt ist, glaubt kein Richter, dass es wahr ist, wenn Zeugen ganz genau das Gleiche erzählen. Und die Apostel, als sie die Zeugnisse, die Evangelien aufgeschrieben haben, sie haben nicht versucht, diese Berichte irgendwie aufeinander abzustimmen. Genauso, wie sie erzählt wurden, genauso wurden sie auch aufgeschrieben. Und das macht diese Berichte umso glaubwürdiger. Die Zeugnisse bekräftigen wirklich, Jesus wurde getötet, Gott hat ihn auferweckt und wir sind Zeugen. Christus ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Meine Lieben, wenn das wahr ist und wenn ihr das glaubt, muss das auf unser Leben eine Auswirkung haben. Welche Auswirkung hat die Auferstehung auf unser Leben, wenn wir wirklich verstanden haben, Christus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Es war meine Schuld, meine Sünde. Welche Bedeutung, nicht nur historisch, damals, früher, welche Bedeutung, welche Veränderung hat die Auferstehung in unserem Leben? Ich will euch mal fragen. Bitte noch einmal laut. Die Sünden sind vergeben. Sveta, was hast du empfunden, als die Sünden dir vergeben wurden? Freude. Freude, meine Lieben. Freude, versteht ihr? Wir wissen, ob wir wollen oder nicht. Wir leben in einer unruhigen Zeit. Wir wissen nicht, was morgen geschehen wird. Angst erfüllt diese Welt. Wir wissen auch nicht, was uns persönlich geschehen wird. Wie lange noch Jakob leben wird, wir wissen nicht, wann jemand stirbt. Wie viele aus unserer Gemeinde sind schon in die Ewigkeit gegangen? Hier auf dem Friedhof sind wir dabei gewesen. Wir wissen, wenn wir sterben, gehen wir nicht ins Gewisse. Wir sind auch nicht verloren, sondern Christus gibt uns die Hoffnung der Auferstehung der Toten. Regina, glaubst du, dass du ewig leben wirst mit Christus? Ja. Amen. Versteht ihr? Die Freude im Herzen. Der Tod kann uns nichts mehr anfangen. Ist das nicht eine Freude? Und deshalb müssten Christen fröhliche Menschen sein. Menschen mit Zuversicht, mit Kraft. Christus ist auferstanden. Wer die Auferstehung, an die Auferstehung glaubt, der hat eine Freude, die nicht mit dem Tod endet. Petrus schreibt in seinem ersten Petrusbrief im ersten Kapitel, Vers 8, an die Christen, die später gläubig wurden, und er schreibt: Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Und ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Viktor hat den auferstandenen Christus nie gesehen. Die meisten Christen haben den auferstandenen Christus nicht gesehen. Und doch freuen sie sich in ihrem Herzen mit einer unaussprechlichen Freude. Gott bereitet mir im Himmel ein Fest vor. Ist das nicht eine Freude? Ich weiß nicht, wie ich, wisst ihr, so gestern haben die Enkel mich, ein Enkel hat mich gefragt: Opa, bei dir gehen die Haare, werden weniger hier. Was, warum ist das so? Ich sage, ich werde alt. Ich werde bald sterben. Aber das nimmt uns nicht die Freude des Lebens. Wisst ihr, wie viele Menschen Angst vor dem Tod haben? Christus ist auferstanden. Wir haben ihn nicht gesehen, aber wir freuen uns auf diese Begegnung. Wer an die Auferstehung Jesu Christi glaubt, hat ein neues Ziel im Leben. Ohne Gott ist das Ziel unseres Lebens ein eigenes Ich. Und dieses Ich ist im Menschen von Geburt auf. Kinder werden geboren und die sind Egoisten. Und wir sterben und wir meinen immer noch, dass wir die Besten und die Wichtigsten sind. Gestern haben wir Fotos geschaut und unser Toni, der Jüngste bei der Tochter, der hat immer wieder gefragt: Und wo bin ich auf den Fotos? Er ist jetzt seit 3 Jahren in der Familie meiner Tochter und natürlich fehlt er auf den Fotos. Wir haben immer wieder gesagt: Damals warst du noch nicht geboren. Aber versteht ihr, für ihn ist es wichtig, dass er auf den Fotos ist. Alles dreht sich um uns. Ich, mein Egoismus. Und so bauen wir unser Leben auf. Mein Haus, mein Auto, meine Yacht, meine Frau, mein Glück, meine Kinder, mein Grundstück, mein Konto und so weiter. Ja? Mein Urlaub. Wenn Christus in unser Leben eintritt, was passiert mit den Zielen unseres Lebens? Die sollten in der Ewigkeit sein, nicht mehr hier in dieser Welt. Wenn wir unsere Ziele hier in dieser Welt haben, werden wir vergehen, haben wir keine Zukunft. Unsere Ziele sollten bei Christus in der Welt, in der Ewigkeit sein. Wer an die Auferstehung glaubt, hat eine neue Mitte seines Lebens. Er lebt für die Ewigkeit. Paulus sagt das im Galaterbrief, Galater 2, Vers 19, da ist das so gut geschrieben. Er sagt: Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Hört mal diese Worte. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Paulus sagt: Ich habe mein Ich an das Kreuz getragen, wo Jesus Christus ist, wo Jesus Christus war. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe, das lebe ich im Fleisch, so lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und hat sich selbst für mich dahin gegeben. Paulus sagt: Ich lebe, doch nun nicht ich. Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und hat sich selbst für mich dahin gegeben. Glaubst du wirklich, dass Christus auferstanden ist? Dann bereinige dein Leben. Beeile dich. Meine Lieben, vor einer Woche war es richtig kalt draußen, nicht wahr? Also wir haben draußen im Hof Temperaturen ungefähr -3, -4 Grad gehabt. Manche Pflanzen sind eingefroren, ja. Aber die Vögel, die machen Nester. Und die Vögel haben drumherum bei uns um das ganze Haus versucht, Nester zu bauen. Auf diesen Rolladenkästen bauen sie Nester.
ist doch kalt, warum machen Sie das? Sie wissen, der Frühling kommt. Es ist Zeit gekommen. Meine Lieben, die Zeit ist extrem ernst. Wenn wir in den Nahen Osten schauen, über die Kriege, die Christus vorhergesagt hat, über das Schicksal Israels, über den Krieg, den jetzt gegen Iran geführt wird, oder Iran führt gegen die ganze Welt seinen Krieg oder was auch immer ihr könnt, darum geht es nicht. Diese Ereignisse wurden alle von der Bibel vorhergesagt. Meine Lieben, wenn wir in die Welt schauen, müssen wir uns beeilen. Jesus Christus sagt, es ist furchtbar schlimm, es ist unvorstellbar grausam, wenn wir in die Hölle kommen. Und er sagt, lege alles in deinem Leben dran, damit du nicht in die Hölle kommst. Ergreife das, was dir Jesus Christus gibt. Er sagt zum Beispiel, Paul, Maria, Regina, sonstiges, ich will die Namen nicht nennen, Steve, es ist für dich viel besser, oder Alex, es ist für dich viel besser, dass du ohne Hände in den Himmel kommst, ohne Augen in den Himmel kommst, als mit deinen beiden Augen und mit deinen beiden Händen in die Hölle gehst. Meine Lieben, die Ziele dieses Lebens, kein Ziel, keine Gesundheit, nichts ist so wichtig, als dass wir es gegen die Ewigkeit austauschen sollten. Keine Freude dieses Lebens. Meine Lieben, die Augen wollen uns verführen. Es gibt so viele Verführungen mittlerweile. Im Internet gibt es so viele Verführungen. Männer, Frauen sind so anfällig durch Smartphone, durch Internet, durch die Versuchungen dieser Zeit. Und man findet sich Ausreden. Warum sollte ich eine fremde Frau nicht anschauen? Warum sollte eine fremde Frau sich nicht einen besseren Mann wünschen? Da schaut man ein paar Filme an und dann weiß man, wie glücklich man ist, wenn man im Ehebruch ist. Die Bibel sagt, mach das nicht. Die Bibel sagt, bereinige dein Leben. Tu jede Sünde weg aus deinem Leben. Du sollst ein einziges Ziel sein. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich will in der Ewigkeit für Christus leben. Die Mitte unseres Lebens müsste anders sein. Natürlich gibt es auch Christen, die zwar erkauft sind, aber die ihre Mitte des Lebens noch nicht im Himmel gelegt haben. Paulus sagt, das sind fleischliche Christen. Aber wir sollten die Einstellung haben, das Auto, das ich fahre, ist nicht mein Eigentum. Wenn Alex ein Auto fährt, ich gönne ihm das beste Auto der Welt, aber er soll wissen, dieses Auto gehört nicht ihm. Es ist nur ausgeliehen. Wenn die Zeit kommt und Gott ihm das Auto nimmt, dann sagt Alex, danke, dass ich das gehabt habe. Mein lieber Gott, nimm es. Wenn es sein muss, nimm es. Das Haus, das Sveta besitzt, Sveta Schulz, das gehört nicht ihr. Es ist ihr nur geliehen für eine kurze Zeit. Die Kinder, die wir haben, die sind uns geliehen, sind nicht unsere Kinder. Alles, was wir in diesem Leben haben, Gesundheit, wurde uns zur Verfügung gestellt, ausgeliehen. Und wir sollen wissen, wir dürfen uns daran freuen. Ich freue mich, wenn ihr in den Urlaub fährt, ist völlig in Ordnung. Aber die Mitte des Lebens sollte Christus sein und nicht die Freuden dieses Lebens. Was ich tue, Kinder erziehen, arbeiten, Gott verherrlichen, das ist für die Ewigkeit. Meine Lieben, die Nachfolge wird uns einen Preis kosten. Jesus Christus sagt, in den Himmel führt ein schmaler Weg. Den breiten Weg, wo alles erlaubt ist, das geht die Welt. Jesus Christus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Nehme auf sich mein Kreuz oder sein Kreuz und folge mir nach. Nachfolge bedeutet, einen Preis dafür zahlen. Wenn Christus auferstanden ist, dann sei bereit, diesen Preis in deinem Leben zu zahlen. Schmeiß lieber deinen Computer, dein Smartphone aus dem Fenster, ins Klo damit, damit du den Zugang in die Ewigkeit nicht verlierst. Nichts dagegen, ich habe auch ein Smartphone, ich habe zu Hause auch einen TV, einen Fernseher, aber wenn das für dich wichtig ist, wenn das dich bindet, wenn das dich zur Sünde verführt, dann reiß es raus, schmeiß es weg. Bring dein Leben in Ordnung. Vergib, wo es zu vergeben ist. Versöhne dich, wo es nötig ist. Und geh einen guten Weg mit Jesus Christus. Christus ist auferstanden. Amen. Gott segne euch.